Ja, lecker mehr. Bin ich jetzt echt im Wechsel.
Okay, dann wird's Zeit für Meno Mio, der Podcast für glückliche Wechseljahre. Mit Expertinnen-Interviews, Erfahrungsaustausch, Community-Building, Tipps und Inspirationen für die wahrscheinlich spannendste Zeit in deinem Leben. Bist du dafür bereit? Dann auf geht's. Lass uns glücklich sein.
Mit Pamela Obermeier. Hallo, ich bin's, Daniela. Ich freue mich, dass du heute wieder bei Meno Mio dabei bist. Thema heute, wie Frauen in den Wechseljahren ihr volles Potenzial entfalten. Das wird also spannend. Und dazu begrüße ich eine Frau, die weiß, wie man aus inneren Zweifeln äußere Stärke macht. Pamela Obermeier, Bestseller-Autorin, Potenzialentwicklerin und Female Empowerment Mentorin. Pamela hilft Frauen dabei, sich nicht länger unter Wert zu verkaufen, sondern ihren Selbst- und Marktwert zu erkennen und selbstbewusst zu vertreten. Da bin ich sehr gespannt, was heute auf uns alles zukommt. Und liebe Pamela, ich freue mich sehr, dass du da bist.
Hallo. Ich freue mich auch. Hallo.
Bei Meno Mio starten wir ja jede Podcast-Folge so, wo wir so ein bisschen einen Mythos zum Thema entlarven sozusagen. Und die Rubrik heißt, so ein Glück funktioniert so. Ich beginne an der Satz, du vervollständigst diesen. Mhm. So ein Glück, das?
Selbstwert nicht davon abhängt, wie viele Likes wir bekommen, sondern davon, ob wir uns selbst anerkennen. Das ist ganz was Wichtiges. Und dass wir nicht mehr still und brav sein müssen, ist auch so ein Glück, um anerkannt zu werden. Also, sondern wir dürfen heute auch laut sein, wir dürfen klar und sichtbar unsere Erfolge feiern.
Jetzt hast du gerade gesagt, so ein Glück, dass wir nicht von den Likes, also das ist halt Social Media hauptsächlich, aber auch von der Anerkennung, oder? Wenn ich wohin gehe, also sehr im Außen passiert. Ja. Also das heißt, gleich mal, um vielleicht einmal gleich mal viel vorwegzunehmen, Selbstwert bestimmt nicht dein Außen?
Selbstwert sollten wir selbst, wie schon das Wort eigentlich sagt, bestimmen. Ja, den sollte ich in mir selbst finden, in mir selbst manifestieren, in mir selbst wachsen lassen. Und natürlich passiert er aufgrund der Reaktionen im Außen auch immer wieder, also es fängt ja schon bei den Kindern an, wenn sie sich bestätigt und gesehen fühlen, dann macht das was mit ihrem Wert. Also darum ist es natürlich so wichtig, wenn man mit Kindern umgeht, wenn man sie aufwachsen sieht und lässt. Aber es ist ein ganz grober Fehler, irgendwann zu glauben, nur wenn ich jetzt im Spotlight stehe und Applaus bekomme, dann bin ich was wert. Oder das auch bei uns Frauen so häufig vom Aussehen oder vom Gewicht abhängig zu machen. Ja, also da bin ich selbst das beste Beispiel. Heute ist es so, dass ich jetzt zum Beispiel gerade 4-5 Kilo für mein Wohlfühlen zu viel habe auf den Rippen. Also ich fühle mich wohler, wenn ich ein bisschen weniger habe. Aber es macht nichts mehr mit meinem Selbstwert. In jüngeren Jahren habe ich mir gedacht, ich bin jetzt auch weniger wert, wenn ich weniger gut ausschaue. Und das ist natürlich schon ein Problem, wenn man sich das nicht bewusst macht und nicht damit auseinandersetzt.
Ich glaube auch, dass das Thema Lob, du hast das gerade angesprochen, bei Kindern, die man natürlich lobt, die man natürlich ermutigt und so weiter, etwas ist, was man dann später dann auch oft vermisst und wo man später sicher auch den Selbstwert dran misst, sage ich mal. Also anders gefragt, wann wäre denn ein guter Zeitpunkt, Kindern, Jugendlichen zu lernen, hey, klopf da mal selber auf die Schulter, weil so funktioniert es dann, oder?
Ja, ich denke im Prinzip von Anfang an, also jeweils halt mit einer adäquaten Sprache, dem Alter entsprechend. Und wichtig ist es halt, dass du ein Kind jetzt nicht fürs Nichtsleisten, fürs Nichtstun in den Himmel lobst. Ja, weil das ist ja jetzt das,
was
so passiert
mit einer Gegenbewegung,
genau,
oder?
Das ist also das andere Extrem. Ich habe das Gefühl, das Pendel muss jetzt ins andere Extrem ausschlagen, damit es sich dann in der Mitte einpendeln kann, weil wenn jetzt die Kinder dieser jüngeren Generationen alle immer nur hören, du bist die Beste, du bist der Tollste, du bist die Schönste, und dann kommen sie spätestens in die Schule, waren jetzt schon vorher im Kindergarten, und dann kommen lauter Kinder aufeinander, die sind alle der Beste. Das geht ja schon mal nicht beim Superlativ. Ja. Also es geht eher darum, ein Kind, wie du richtig sagst, ja, zu ermutigen und am Kind halt auch zu sagen, toll, dass du dich so bemühst oder cool, wie du das machst. Oder das ist echt nett von dir, wie du auf die anderen achtest. Ja, also mehr das Handeln und das Tun zu belohnen, zu beantworten, zu loben und weniger das Sein für nichts. Ja.
Jetzt sind ja das Themen, glaube ich, die werden heutzutage eben ganz anders diskutiert. Manchmal, ja, wie wir gerade gesagt haben, in eine ganz falsche Richtung vielleicht. Aber das sind Themen, die hat es wie wir, und ich bin ein Stück weit älter als du, Kinder waren ja gar nicht so gegeben. Ja. Und ich glaube, auch unsere Eltern kennen sowas gar nicht, sage ich einmal. Und du arbeitest ja als Coachin im Einzelcoaching, genauso wie Gruppencoaching und Online-Coaching und was du alles anbietest. Und viele deiner Klientinnen sind, glaube ich, Frauen so auch in der Lebensmitte, die dann ganz oft genau dieses Thema haben. Oder wie erlebst du denn Frauen jetzt so rund in unserem Alter?
Ja, also es ist bei den Trainings in der Gruppe natürlich ein bisschen anders, als wenn ich als Speakerin auf der Bühne stehe, weil ich dann ja auch immer so eine Dynamik spüre und das auf die große Gruppe irgendwie abfärbt, wie eine oder einer drauf reagiert. Aber im One-to-One, im Mentoring, da geht's dann schon oft ans Eingemachte und da lerne ich die Frauen auch sehr gut kennen. Und ich habe so das Gefühl, dass die Lebensmitte halt für viele Frauen wirklich so der Wendepunkt schlechthin ist oder sein kann. Und jetzt nicht der Anfang vom Ende, Gott sei Dank, sondern der Anfang von endlich ich. Jetzt bin ich dran. Ja, so. Und ähnliche Wendepunkte bringen jetzt meiner Erfahrung nach sonst nur so einschneidende Erlebnisse wie eine Erkrankung, eine Schwere, der Verlust eines geliebten Menschen oder die Trennung vom Partner, von der Partnerin. Also da reiht sie aus meiner Sicht die Menopause ein, sozusagen, ja, weil die so einen richtigen Marker macht und so einen richtigen Einschnitt. Und viele meiner Klientinnen suchen mich ja auch genau dann auf, weil sie eben plötzlich den Anspruch entwickeln, nicht mehr nur zu funktionieren, sondern sich auch jetzt erfüllt zu fühlen und erfüllt zu leben und sinnstiftend auch zu sein. Das ist auch oft ganz, ganz was Wichtiges. Und sicher kann das auch jetzt aus einer Weg von Motivation passieren, weil die Menopause mit einer Midlife-Crisis zusammenfällt. Ja, das kennst du sicher, dass das oftmals Hand in Hand geht. Und die Frau sich dann irgendwie so klischeehaft denkt, das kann doch jetzt bitte nicht alles gewesen sein. Mhm. What the fuck? Aber selbst dann ist es ein wunderbarer Motor, um der Welt endlich den berühmten Haxen auszureißen. Ja, also das ist so meine Erfahrung. Ich selbst spüre schon in den vergangenen Jahren ja die Kraft der Klarheit sozusagen verbunden mit einer großen Portion Mut in mir selbst. Beides hatte ich grundsätzlich zwar schon immer, aber ich weiß heute halt besser denn je, was ich will und wofür ich stehen will auch. Und privat keimen also erste Wünsche in mir auf, dass ich mir so denke, was ich gerne noch ausprobieren würde und noch erleben und noch lernen möchte in meiner zweiten Lebenshälfte. Also beispielsweise hätte ich Lust, mir einen neuen Sport zu lernen. Vielleicht jetzt lebe ich an einem See seit 4,5 Jahren. Vielleicht segeln oder so irgendwas.
Also du hast keinen Segelschein und lebst am Mondsee?
Ja, eben.
Ja, sag also mal, dann habe ich sogar ich als Winzerin.
Ja, eben, das ist noch Nachholbedarf. Oder nur bestimmte Länder zu bereisen, in denen ich noch nicht war. Oder vielleicht auch nochmal ganz was anderes zu machen. Und beispielsweise jetzt, worauf ich mega Lust hätte, war die Ausbildung zur Pferdeflüsterin zu machen. Oder zur Tierenergetikerin von mir aus. Ja, weil
also ganz andere Richtungen.
Ja, weil in meiner Kindheit einfach einen ganz besonders starken Bezug zu Tieren hatte. Liegt vielleicht auch daran, dass ich ein Einzelkind war und die Tiere so meine besten Freunde waren, abgesehen von den Menschen, die ich dann heute in der Schule gehabt habe. Aber ich habe immer wohin gefahren werden müssen, so wie wir gelebt haben, damit ich wen triff. Und Tiere waren halt ganz, ganz was Wichtiges. Und diesen starken Bezug erlebe ich im Alltag immer noch, weil mir Tiere total zugehen. Also wurscht, mit wem ich wo spazieren gehe, wenn ein Katz unterwegs ist oder ein Hund, die laufen immer zu mir zu. Also die spüren das halt wahrscheinlich. Ja. Und das ist aber was, dem ich einfach wenig Zeit und wenig Fokus widme, obwohl ich es als total erfüllend empfinde, diese Begegnung mit dem Tier, ja, diese verbalfreie sozusagen Kommunikation.
Jetzt bist du ja Potenzialentwicklerin und bezeichnest dich ja so. Also das heißt, in dir steckt selber auch noch ganz schön viel Potenzial, oder? Und das begleitet dich ja auch schon so ein bisschen dein Leben lang. Also du kommst eigentlich auch aus dem Journalismus, Königsdisziplin Fernsehen hast du erfolgreich Hackerl drunter gemacht, sage ich mal, oder bist auch jetzt noch immer wieder auf Servus TV zu sehen, wo du als Expertin eingeladen bist. Bist als Texterin unterwegs, beziehungsweise da mittlerweile so groß, dass du eine Agentur hast und da jemanden hast, die für dich die Arbeit erledigen, sage ich mal. Du stehst viel auf Bühnen. Wir haben uns im Vorfeld kurz unterhalten, das ist jetzt dein 8. Buch aktuell, genau, wo ich gesagt habe, hey, unfassbar. Und jetzt wird von dir erwartet, okay, das 9. wie? ist noch nicht so weit.
Ja.
Also du machst sehr viel und erzählst ihm jetzt, dass du auch noch deine Träume und auch noch Potenzial woanders siehst. Wie erkennt man denn, hey, in mir steckt noch mehr? Und wie findet man danach vielleicht den Mut, das tatsächlich umzusetzen?
Ja, also total spannendes Thema, finde ich. weil wo fange ich an? Also es gab einen Moment, in dem ich gespürt habe, jetzt ist es an der Zeit, mein Potenzial voll auszuschöpfen. Und der war aber, wie soll ich sagen, der kam nicht verkleidet oder verpackt oder inszeniert als Triumph, sondern als Frust. Ja, da war ich Mitte 30 und habe einen recht gut bezahlten Job als Führungskraft im Angestelltenverhältnis damals gehabt. Also einen, für den sich viele andere alle 10 Finger abgeschleckt hätten, wie man so schön sagt. Aber ich war total unglücklich damit, weil man mich eigentlich ins Unternehmen geholt hat unter dem Vorwand, ich soll einen frischen Wind ins Unternehmen bringen. Und darauf hatte ich Lust. Also ich war voller Energie und Dynamik. Und damit haben sie mich, muss ich fast sagen, fast irgendwie gelockt. Und dem war dann nicht so. Sie sind dann eigentlich immer auf der Bremse gestanden. Und ich habe mich gefühlt wie so ein Wildpferd in der Box eingesperrt, das losrennen will, das galoppieren will und aber nicht kann, weil die Tür nicht aufgeht, ja. Und weil da keine Bewegungsfreiheit da ist. Und eines Tages bin ich bei der Nachhausefahrt von der Arbeit, weiß ich noch, auf einen McDonald's-Parkplatz zugefahren und habe dort das Auto abgestellt, weil ich gespürt habe, dass Tränen kommen. Und es waren dann so richtige Frusttränen. Ich habe dann geheult wie ein Schlosshund. Habe dann meine Mutter angerufen und habe ihr gesagt, dass ich mich fühle, als würde ich Perlen vor Säue werfen in diesem Job. Und sie hat genau gewusst, warum ich dieses Bild auch verwendet habe, weil mein ehemaliger Deutschlehrer manchmal ihr gegenüber so über mich geredet hat. Ja, der hat gesagt, die Pamela wirft ja Perlen vor Säue mit dem, was sie macht, hätte ja ganz ein anderes Potenzial. Also der war einer meiner wichtigsten Mentoren in meinem Leben und meine Eltern und ich waren dann auch nach der Matura bis zu seinem Tod mit ihm befreundet, sind jetzt nach wie vor mit seiner Witwe befreundet. Also das war so ein väterlicher Freund ist der dann geworden für mich. Und da habe ich das dann erstmals verstanden, was er meint, weil ich es plötzlich selbst so empfunden habe, ja, dass mir irgendwie wie Schuppen von den Augen gefallen. Und kurz darauf habe ich dann gekündigt. Und dieser Moment ist also nicht aus einer Laune heraus entstanden, weil ich jetzt irgendwas nicht durchziehen hätte wollen. Ja, das hat man ja dann oft so das Gefühl, bah, bin jetzt eigentlich nur feig oder bequem und müsste die da jetzt durchziehen. Sondern es ging wirklich um ein inneres Aufwachen und es hat sich dann auch wie ein Befreiungsschlag angefühlt. Also ich weiß nicht, dass es sich zwar überhaupt nicht vernünftig angefühlt hat, muss ich schon ehrlicherweise sagen, weil ich null Plan hatte, wie es jetzt weitergeht und was ich jetzt machen soll. Aber ich war trotzdem richtig happy und es ist mir starr vom Herzen gefallen und ich konnte gefühlt wieder durchatmen. Ja, also das war schon ein prägender Moment und das war dann eben auch der Beginn meiner Selbstständigkeit.
Und ich glaube, entschuldige, jetzt muss ich dich ganz kurz unterbrechen, so geht es ja ganz vielen Frauen. Mhm. Voll witzig, ich habe so eine ähnliche Geschichte, die mich eigentlich zu Menomio gebracht hat, mhm. Ja, wo ich auch in Unternehmen war, wo ich auch so, ma bitte, du musst kommen, wir brauchen so wen wie die und dann haben die überhaupt nicht umgehen können. Mhm. Und deine Metapher mit dem Rennpferd eingesperrt in der Box finde ich gerade sehr, sehr passend. Und ich glaube, dass sich dann eben ganz viele Frauen, Menschen schwer tun, wenn man kapiert, ich bin doch so falsch. Es geht mir da auch nicht gut. Mhm. Ja, also das fängt ja dann meistens an, dass man dann nicht mehr gut schläft, dass dieses Gedankenkarussell, man performt ja dann auch nicht, weil man sich einfach nicht wohlfühlt. Aber nicht was, wie komme ich aus diesem Teufelskreis jetzt raus? Ja. Weil auch der Entschluss dann zu kündigen, auf Luft noch dazu, ist ja auch bei ganz vielen überhaupt nicht vorstellbar. Wenn ich jetzt, ich sage jetzt einmal Worst Case, ich bin vielleicht alleine, auf mich alleine gestellt oder ich bin alleinerziehend oder was auch immer. Und die hören uns zu und denken sie, ja, ihr seid lustig, mir fällt's auch an, aber was soll ich denn machen?
Ich verstehe auch total, ja. Und gerade wenn du sagst, also ich war ja insofern privilegiert, weil ich ja nur für mich selbst Verantwortung übernehmen habe müssen. Und natürlich, wenn du jetzt ansprichst, die Situation einer Alleinerzieherin, schaut das ganze Weltbild, die eigene Realität natürlich komplett anders aus. Und trotzdem muss ich sagen, dass ich seit meinem Schlüsselmoment schon darauf achte, zumindest es immer zu versuchen, Entscheidungen nicht aus einer Angst heraus zu treffen, ja, sondern aus dem Wunsch heraus, mir zu entsprechen. Und das klingt jetzt vielleicht für manche ein bisschen esoterisch, so ist es aber nicht gemeint, da geht es eher um Quantenphysik, dass ich das, was ich erwarte und was ich ausstrahle, halt auch dann wirklich in mein Leben ziehe. Und wenn ich jetzt aus einem Mangeldenken heraus und aus einer Angst heraus entscheide, ist mir auch immer wieder passiert, dann geht es eigentlich immer in Graum. Ja? Mhm. Und wenn ich aber darauf vertraue, dass der Weg sich zeigen wird, wenn ich beginne, ihn zu gehen, dann geht auch in scheinbar schwierigen Situationen auch für alleinerziehende Mütter plötzlich eine Tür auf, die sie gar nicht gesehen gehabt haben. Ja. Und weiß nicht, für mich war es halt auch immer so wichtig, dass ich mir gedacht habe, ich bin ja irgendwie auch meinen Eltern schuldig, ein gutes Leben zu führen, weil sie haben mir ja dieses Leben geschenkt und es wird doch auch was draus machen. Ja. Und da ist halt Angst überhaupt kein guter Partner.
Das Gehirn tut ja alles und du bist ja in der Gehirnforschung unterwegs, um Recht zu behalten. Mhm. Also wenn ich mir von Anfang an einrede, okay, aber das ist ja klar. Also was büde man denn eigentlich ein? Und das kann ja gar nichts werden. Dann tut ja unser Gehirn alles dafür, korrigier mich, dass das dann auch genauso eintritt.
Ja, weil wir wollen ja bestätigt werden in unseren Annahmen. Und darum, wir sehen ja die Welt immer durch unsere eigene Brille. Ja, und wenn ich jetzt die Brille abnehmen würde und die einer anderen Person aufsetzen würde, würde ich eine ganz andere Welt sehen. Jeder hat andere Landkarte. Und das ist, glaube ich, so die Herausforderung, das dann halt zu durchbrechen und sich da auf was einzulassen, dass ich auch etwas verlernen muss und kann und soll und darf, was ich so lange mit mir herumgeschleppt habe als Überzeugung, als Summe aller Glaubenssätze. Ja. Und es passiert dann, ich krieg's bei meinen Klientinnen mit, ich habe es bei mir selbst immer wieder. Es ist, je mehr du ins Vertrauen gehst und dich mit dir selbst auseinandersetzt und deinen Selbstwert lebst und zeigst, desto mehr Türen und Tore öffnen sich und es werden plötzlich Dinge möglich, die man sich nicht vorstellen hätte können. Das ist total schön. Das fühlt sich immer an wie ein kleines Wunder, aber ich muss mich darauf einlassen. Und wenn ich immer ein Aber in mir habe oder einen Zweifel, dann geht's nicht. Ja.
Bevor ich da anknüpfe, möchte ich jetzt nur ganz kurz auf eine Aussage, die du gerade getroffen hast, zurückkommen, einfach weil es mir persönlich total interessiert. Du hast gesagt, ja, du möchtest ja auch deinen Eltern quasi irgendwie Danke sagen und zeigen, super, ihr habt es mir nicht umsonst auf die Welt gebracht, so ungefähr. Ich sage meinem Kind, Alwe, du musst dich bei mir nicht bedanken. Du hast nicht gesagt, bitte bring mir auf die Welt.
Ja, das ist ja, da gehen wir jetzt wirklich in die Spiritualität über, wenn wir da jetzt eintauchen in das Thema, weil da gibt es ja ganz viele Leute, die sagen, dass die Kinder sich die Eltern aussuchen
das sagt mein Kind zum
und
Beispiel
entscheiden, wann sie auf die Welt kommen wollen. Und wenn ich jetzt diesen Aspekt ausschalte und nur in der Vernunft bin, dann sehe ich es genau wie du. Also das muss, glaube ich, jeder und jede für sich selbst entscheiden, wie er das empfindet. Aber ich denke mir halt einfach trotzdem, keine Ahnung, ob ich angeklopft habe als Seelchen und gesagt habe, ich will kommen, bis die einen glauben, oder ob das nicht so war. Aber trotzdem haben sie mir das Leben geschenkt und haben mir aufgezogen und haben mir alle Möglichkeiten gegeben, was in ihrer Macht stand. Und
total,
möchte
ja.
aus diesem Potenzial eben etwas machen und daraus schöpfen. Ja,
ja, voll schön. Eben, das finde ich so super, weil der Ilvi sagt dann einmal, nein, Mama, eh nicht, aber ich war so clever und habe mir echt ausgesucht.
Voll lieb.
Finde ich voll schön.
Sehr also, sympathisch.
Das ist wirklich sehr, sehr schön. Um wieder anzuknüpfen. Ja. Wir haben eben schon gesagt, für viele Frauen sind Wechseljahre eben so Zeit des Umbruchs, eben auch Zeit des, weil das halt auch eine Phase ist, wo man sich unbedingt ganz viel mit sich selbst beschäftigen sollte, also auch in gesundheitlicher Hinsicht, dass die dann die Phase auch insofern nutzen, dass eben sagen, hey, mir steckt mehr, hey, ich sehe mich woanders. Wie gehe ich denn den ersten Schritt?
Ja, also ich kann das nur bestätigen. Ich erlebe diese Jahre bei vielen Frauen als eine Phase, sagen wir, radikaler Ehrlichkeit. Ja, mit sich selbst, aber dann auch einen nächsten Schritt mit dem eigenen Umfeld. Also wer bin ich und vor allem, wer will ich noch sein in diesem Leben? Ja. Und wenn die Hormone sich dann verändern und mit ihnen der Körper und die Gefühlswelt, dann verändert sich einfach zwangsläufig der Blick aufs eigene Leben, wenn ich es zulasse und, wie du sagst, mich damit auseinandersetze und mir die Aufmerksamkeit auch zuteil werden lasse, die notwendig ist. Und genau das sehe ich dann wirklich immer als Riesenchance. Also alte Muster dürfen endlich gehen. Neue Wege werden dann eben möglich, wenn man sich darauf einlässt. Und wer sich traut, dann diesen Umbruch für sich auch sehr bewusst zu gestalten und nicht einfach so, ja, rennt halt irgendwie, wird schon von allein was passieren, und sich was verändern, dann gewinnt man einfach an Lebensqualität. Und das ist ja in Wahrheit das, worum es geht.
In einem deiner Bücher war das Thema der innere Tyrann ein sehr großes Thema. Das ist so derjenige, der uns so ein bisschen ja, sabotiert. Auch der innere Schweinehund ist also ein bisschen in die Richtung, sage ich mal, du schaust gerade.
Ja, ich folge dir mal.
Wird dieser Tyrann, dieser Saboteur, dieser uns Kleinhalter, nenne ich ihn einmal, wird der weniger in den Wechseljahren, wenn wir uns automatisch ein bisschen mehr zutrauen, oder muss man den schon sehr bewusst zur Seite schieben?
Ich glaube, der kann sogar lauter werden. In den Wechseljahren, ja. Also den inneren Tyrannen, den haben ja der bekannte Beziehungscoach Dominik Borde und ich so genannt für unser gemeinsames Buch, das eben heißt Der innere Tyrann, die Kunst, sich selbst nicht im Weg zu stehen. Den kann man natürlich jetzt eben auch innerer Saboteur nennen. Es ist nicht ganz deckungsgleich mit dem inneren Schweinehund, ja, darum habe ich da so ein bisschen mitgedacht und geschaut und vielleicht das Gesicht verzogen. Aber es geht um diese gnadenlose Stimme, die in uns einfach ständig urteilt und die uns was einflüstert und zuflüstert, das halt auch so unter der Hand geht, dass es uns schon gar nicht mehr auffällt, weil es so normal ist. Das ist von, du bist nicht gut genug oder das kannst du nicht bringen, bitte, so geht das nicht, das tut man nicht, ja, oder so etwas macht man nicht. Oder damit würdest du zig Menschen enttäuschen, ist auch immer wieder so ein Satz und so weiter und so fort. Und dieser Tyrann, der nährt sich ja aus alten Erfahrungen, aus übernommenen Glaubenssätzen und der liebt Perfektionismus. Und wenn ich jetzt in einer Zeit des Umbruchs bin, wie in den Wechseljahren in der Menopause, dann wird der mitunter besonders laut, wenn ich ihm dann nicht Gehör schenke und man denkt so, Herst, wer bist denn du eigentlich? Jetzt kommen wir mal her, jetzt schauen wir die mal genauer an. Weil zum Schweigen bringen wir diesen Tyrannen nur, indem wir lernen, ihn zu entlarven und überhaupt einmal zu erkennen, wann ist denn er in unserem Kopf und wann bin das gar nicht mehr ich. Und stattdessen dann halt auch die Stimme unseres Vertrauens stärken, um das geht's dann in Wahrheit. Die uns daran erinnert, wer wir wirklich sind. Ja, weil wenn wir das nicht tun, dann treffen wir in Wahrheit nie unsere eigenen Entscheidungen, sondern dann trifft die immer der innere Tyrann für uns unbewusst. Und anders gesagt, lassen wir dann diesen inneren Tyrannen auch über unser Leben entscheiden, ob wir es wollen oder nicht, wenn wir uns nicht damit auseinandersetzen. Und das ist ja gar nicht cool, oder?
Na, gar nicht. Also, denkst, können wir denn diesen Tyrannen einmal benennen? Also was kann denn so ein Tyrann sein? Wer oder was?
Es ist tatsächlich diese innere Stimme, die man hört, das, was quasi so als Impuls automatisch uns in den Sinn kommt. Also was wir über uns selbst denken und was wir uns damit selber sagen. Ja, also bei Frauen ist es gerade um die Lebensmitte herum, wenn die wirklich dann ausbrechen wollen aus einem alten System, dass er dann, aber das geht ja nicht, das kannst du nicht bringen. Was würden da
das macht man
die Eltern, die Nachbarn, die Freunde von mir denken? Ja, dieses gefallen wollen.
People-pleasing ist super Thema, genau. Habe ich auch schon mal besprochen, ja. Genau, mit der Sabine Linzer.
Also, ja. Das ist einfach wirklich etwas, was total unterschätzt wird. Darüber lernt man ja nichts in der Schule. Oh, Überraschung, ja. Da lernen wir jetzt zig Dinge, die wir dann nie mehr brauchen, aber dafür viel Wichtiges nicht. Und da ist es eben ganz wichtig, mit ihm zu arbeiten. Diese Stimme zum Beispiel, da gibt es so Übungen, haben wir im Buch drinnen, dass du diese Stimme dann verzerrt hörst, dass du ihr eine Mickey-Maus-Tonlage gibst, damit du das gar nicht mehr ernst nehmen kannst. Oder du musst da wirklich einige Monate oder zumindest Wochen sehr bewusst durchs Leben gehen und durch deinen eigenen Alltag, damit dir überhaupt einmal auffällt. Also eigentlich gut, wenn man Notizbüchlein hat oder ins Smartphone dann eingibt, das habe ich jetzt gerade gedacht, Moment, und das denke ich öfter, weil dann fällt es mir mal auf. Das ist ja wie, wenn man ein Wort häufig verwendet. Ich kann mich noch erinnern, mit 16 habe ich mir irgendwann einmal gedacht, Himmel, ich sage in jedem Satz total. Und in dem Moment, wo es mir aufgefallen war, habe ich nicht mehr total gesagt, weil wenn es mir dann rausgerutscht ist, habe ich es ja gehört und dann konnte ich mir das abgewöhnen. Wenn ich das aber gar nicht bemerkt hätte, würde ich heute noch in jedem Satz total sagen. Und so ist es mit dieser inneren Stimme auch. Wenn mir mal auffällt, hoppala, das ist ein Satz, den ich immer wieder denke, dann kann ich ihn unterbrechen. Dann kann ich Stopp sagen, wann er wieder kommt. Und das ist der Anfang vom Ende für den inneren Tyrannen, den wir ja zu unserer besten Freundin machen sollten. Ja, er hat ja im Prinzip, aber das führt jetzt zu weit, da müssen wir, deswegen haben wir ein ganzes Buch drüber geschrieben, er hat ja in Wahrheit eine ganz positive Absicht, nämlich uns zu schützen. Unser Gehirn ist ja auch, hat auch was mit Gehirnforschung zu tun, ist ja nicht dazu da, um uns glücklich zu machen, sondern uns am Leben zu erhalten. Das ist die Aufgabe des Gehirns. Dem Gehirn ist das Bovidel, ob wir happy sind, Hauptsache mehr überleben den nächsten Tag. Ja. Und aus dieser Warte und Perspektive heraus will uns der innere Tyrann schützen. Weil alles, was schon bekannt ist innerhalb der Komfortzone, ist ungefährlich. Aber wenn ich jetzt rausgehe und mit einem Paragleiter zum ersten Mal fliegen möchte, dann ist das gefährlich, weil das kenne ich noch nicht. Ja, jetzt nur als ein Bild. Mhm. Also darum ist es wichtig, da mal hinzuschauen.
Deine Bücher unter anderem das Tyrannenbuch. Verlinke natürlich voll gerne in die Shownotes, wie genau auch dein aktuelles Buch, das da heißt, wie viel bin ich wert? Und du hast ja gesagt, Perfektionismus ist auch so ein Thema. Und ich habe einmal gehört oder auch gelernt, Perfektionismus hat auch ganz viel mit Selbstwert zu tun. Im Sinne von, nein, es ist noch nicht gut genug. Und nein, jetzt mache ich aber da schon noch ein Rüschal drauf und eine Blumel dazu, weil sonst passt ja das gar nicht. Und es ist nicht gut genug eben. Und bei dem Buch, wie viel bin ich wert, geht's nun auch nicht ganz viel um Selbstwert und Marktwert. Ja. Und ich glaube, den können nur ganz wenige Frauen definieren. Mhm. Wir haben uns auch vorher zu ganz einem anderen Thema auch über sowas Ähnliches eigentlich unterhalten, wie schwierig das ist, auch wenn man seinen Wert selber nicht kennt. Aber wie definiert man den und wie komme ich denn auf meinen
Wert? Es ist so, wo soll ich anfangen? Ja? Ich meine, das Buch ist 300 Seiten stark geworden.
Ja, und du hast schon sehr zusammengerissen.
Ich habe schon gekürzt, ja. Genau. Ich habe schon das Manuskript, hätte noch mehr Seiten ergeben, aber der Verlag hat dann gesagt, das liest uns keiner mehr. Ist ja auch interessant, fällt mir gerade ein, weil das war ja mein erstes Buch ohne Co-Autorenschaft, also dass ich ganz alleine geschrieben habe. Und mein erster Gedanke, als von Seiten des Verlags es dann geheißen hat, du, Pamela, es ist eigentlich schon längst überfällig, dass du mir ein Buch rausbringst, ja. Weil mein erster Gedanke war, ui, kann ich ein Buch alleine überhaupt füllen? Und dann habe ich 400 Seiten geschrieben und konnte zwei Bücher drauf. Ja, es war schon auch wieder eine Lernerfahrung. Habe mir nachher rückblickend gedacht, also ich habe ja wirklich einen Vogel. Mhm. Wie konnte ich das überhaupt in Zweifel ziehen? Vor allem wissend, dass ich mir eher schwer tue, mich kurz zu fassen. Also bei meiner Kolumne schreibe ich mir zuerst runter und dann kürze ich auf die Zeichenanzahl. Aber ja, war auch da bei mir. Ja. Aber gut, dass es 300 Seiten stark dann geworden ist, liegt natürlich auch daran, dass ich im dritten Teil durch mein 5-Schritte-Transformationsprogramm führe. Also das sind ja dann viele Übungen und Selbstreflexionsfragen. Also der Fließtext an sich ist jetzt nicht ganz so lang, falls ich da jetzt potenzielle Leserinnen erschreckt haben sollte. So, ich wollte das nur korrigieren. Aber ich versuche jetzt mal einige Parameter anzureißen, die dazu führen, dass etliche Frauen ihren eigenen Wert gar nicht kennen oder benennen können oder überhaupt nach außen zu zeigen wagen. Ja. Weil sie gelernt haben, ihren Wert an Leistung und auch an Zustimmung zu koppeln. Jetzt haben wir vorher schon über den Applaus, über das Lob gesprochen. Ja. Ja, und gerade die Generation von Frauen, die sich jetzt kurz vor oder mitten in der Menopause oder schon danach befindet, die ist ja noch damit aufgewachsen, möglichst angepasst zu sein. Ja, da will ich jetzt bitte nicht den Eltern einen Vorwurf machen, sondern das war die Zeit so. Ja, und die schwingt dann ja energetisch mit in der ganzen Gesellschaft, sage ich mal. Und wir sind damit aufgewachsen, angepasst zu sein, um geliebt zu werden, um versorgt zu werden. Ja, damit eine Frau einen Mann findet, der sie dann versorgt. Oder auch einfach, so blöd das klingt, um in Ruhe gelassen zu werden. Lasst's mich angelernt in mich, ja, also verhalte ich mich still und passe mich an. Wer aber jetzt ständig versucht, es allen recht zu machen, sagen wir beim People-Pleasing, der verliert irgendwann ja sich selbst aus den Augen. Das darf man nicht unter den Tisch fallen lassen. Und viele Frauen unterschätzen ja total, was sie tagtäglich leisten. Ja, und haben den Fokus nur auf dem, was ihnen immer ausgegangen ist. Kann ich mir selber bei der Nase nehmen, also gehe auch in den Club. Und überschätzen, wie perfekt sie dafür sein müssten. Also ja, People-Pleasing und Perfektionismus gehen da ein bisschen Hand in Hand und spielen eine große Rolle. Aber wir müssen es auch aushalten, auf den Punkt zu bringen, dass das an unserem Gesellschaftssystem liegt. Da sind nicht wir Frauen schuld, ja, wenn es überhaupt jetzt um eine Schuldfrage geht. Mir geht es ja mehr um Ursache und Wirkung, damit ich erkenne, woran es liegt und dann halt agieren kann. Mir geht es ja nicht um die Schuldzuweisung. Aber wir sind alle damit aufgewachsen, dass Männer wichtiger und damit auch wertvoller sind für die Gesellschaft als Frauen. Männer sind die Starken, die können die Straßen bauen. Die Frau asphaltiert nicht. Ja. Also alles, was in der Infrastruktur da draußen für uns allen dienlich ist, haben ja Männer gemacht. Und das ist zum Beispiel auch so ein Grund. Ja. Und wir werden auch ständig mit der Nase drauf gestoßen. Wenn ich mir jetzt anschaue beim Gehalt, das bei Männern immer noch ungleich höher ist als bei Frauen. Ja. Also das zeigt der Gender Pay Gap in ganz eindeutigen Zahlen. Momentan ist es ja so, dass wir Frauen im Vergleich zu Männern jedes achte Jahr unbezahlt arbeiten. Das musst du so mal durchdenken. Ja. Und damit gut 18% weniger verdienen. Der Equal Pay Day, den wir übrigens bei BPW, also bei Business and Professional Women, jedes Jahr berechnen. Da, wo ich für Salzkammergut ehrenamtliche Präsidentin bin, schon im dritten Jahr. Der hat heuer gezeigt, in Österreich haben Frauen 2025 bis zum 13. Februar sozusagen gratis gearbeitet, unentgeltlich. Damit haben wir von 2024 auf 2025 nur einen einzigen Tag gewonnen, weil damals war es der 14. Februar, der Valentinstag und auch der Aschermittwoch. Ja, und der Gender Pay Gap und der Equal Pay Day zeigen also ganz deutlich, dass die Arbeit von Frauen im Vergleich mit der von Männern immer noch gering geschätzt wird. Ja. Nächster Punkt. Bei der Care-Arbeit, die fast ausschließlich Frauen erledigen müssen, weil Männer ja wichtiger
sind.
Ohne dieser
würde es ja keine asphaltierenden Männer geben.
Richtig,
das mag
richtig.
Dazu sagen, ja.
Genau, exakt, ja. Aber Männer haben ja Wichtigeres zu tun. Die müssen ja, keine Ahnung, jagen gehen oder Feuer machen. Und da hat es ja auch kürzlich wieder eine Studienumfrage gegeben, wo es darum ging, wie Männer und Frauen das Gefühl haben, dass sie sich die Hausarbeit und die Care-Arbeit aufteilen. Und die Männer haben gesagt, sie haben das Gefühl, dass das mindestens halbe rennt. Und die Frauen haben gesagt, das ist eher 70-30. Ja. Also das Empfinden ist halt anders so unterschiedlich. Ja, aber wir werden auch mit der Nase drauf gestoßen, wenn wir einen Blick auf die Geschichte werfen. Wir Frauen in Österreich dürfen überhaupt erst seit 1978, dabei ein Jahr alt, kommt mir jetzt noch nicht so ewig lang hervor, ohne Erlaubnis unseres Ehemannes oder unseres Vaters
Das schreibst du in meinem Buch, das hat mich so geschreckt, weil man dachte,
Wahnsinn.
Da war ich 3 Jahre
ja,
alt.
Ja, das wissen ja viele gar nicht. Ja, das geht ja so unter. Das heißt also, Erfolg, Wert und Geld waren lange Zeit gar nicht für uns gedacht, geschweige denn für uns gemacht. Und immerhin sind wir auch noch kaum wo richtig repräsentativ unterwegs. Also Professuren an Hochschulen in Österreich sind so 71% von Männern besetzt, obwohl die Studierendenschaft hauptsächlich aus Frauen besteht, ja, also viel mehr Frauen sind. Experten in den Medien sind eben Experten und keine Expertinnen, nämlich zu 75% von Männern besetzt. Das bedeutet, wir lassen uns durch die Medien die Welt auch immer noch durch die Augen von Männern erklären. Dass ich bei Servus TV als Expertin für mentale Kniffe und für Erfolgsstrategien jeden Monat im Einsatz sein darf, muss ich da schon fast sagen, ist die Ausnahme. Es sind weitgehend Männer. Und Bürgermeisterposten, wenn wir in die Politik schauen, sind ja zu 90% von Männern besetzt. Und das macht selbstverständlich allein über die Epigenetik dann so einiges mit der Selbsteinschätzung von Frauen und führt über kurz oder lang dazu, dass sie starke Selbstzweifel haben, einen geringen Selbstwert oder sich nicht trauen zu zeigen, was sie drauf haben, weil das dann ja auch noch als arrogant oder als unsympathisch eingestuft werden könnte. Ja. Also mein Buch ist ja deshalb auch als Manifest dafür zu verstehen, den eigenen Wert unabhängig von Rollen, von Rückmeldungen und von Erwartungen zu erkennen und ihn endlich sichtbar zu machen.
Zwei Dinge möchte ich ganz kurz anmerken. Mhm. Es klingt jetzt, wenn man mit vielleicht nur einem halben Ohr hinhorcht, so ein bisschen nach Männerbashing. Das machst du aber absolut gar nicht.
Ich mag
Männer. Verstehen wir zwar uns auch so gut. Es geht ohne Männer nicht. Und es geht überhaupt nicht darum, dass die Männer die Bösen sind. Es gibt keine Bösen in diesem Game, sondern wir müssen uns da alle ein bisschen umorientieren.
Und es gibt da keine Gewinne in diesem Game. Nein. Die Männer haben ja andere Probleme in unserer Gesellschaft. Ja, also das ist einfach ein anderes Thema. Die haben kein Selbstwertproblem. Aber es ist auch kein Gaudi, wenn man immer der Ernährer sein muss und immer stark sein muss.
Was für ein Druck.
Ja, man muss sich nur die Suizidfälle anschauen. Also die meisten Menschen, die in meinem Leben freiwillig gegangen, also unter Anführungszeichen freiwillig gegangen sind, waren Männer. Weil du musst immer nur stark sein und der Indianer kennt keinen Schmerz. Männer sind genauso Verlierer in diesem Patriarchat wie Frauen.
Und ich glaube, es ist ganz ja extrem für Männer in diesem Umschwung, der ja trotzdem passiert, in den einem Haushalt mehr, in den anderen weniger, extrem schwer, weil sie überhaupt nicht mehr wissen, hey, was ist denn meine Rolle?
Genau.
Beim Thema Hausarbeit kann ich sagen, also kann ich nur vom weltbesten Ehemann sprechen, der ist sehr willig, wirklich willig, der hat so seine 2, 3 fixen Aufgaben und alle anderen, die muss ich ihm halt ansagen, weil er das nicht hier, wurscht ist. Aber, und das ist noch nicht einmal so lang her, jetzt bin ich draufgekommen, dem ist einkaufen gehen total wurscht. Mir regt einkaufen gehen richtig auf.
Ja,
also ich gehe nicht gern einkaufen. Jetzt schicke den einkaufen, der ist glückselig, dass er dann noch während dem Einkaufen seine Podcasts oder was auch immer hocht, da durchsurft. Ja, manche Dinge kauft, die nicht auf der Einkaufsliste stehen, sei ihm vergund. Aber ich habe einfach was abgegeben, was bis vor kurzem so, nein, mache ich auch noch. Mhm. Also wir laden uns schon extrem viel auf. Und das ist sicher genauso von der Gesellschaft gespiegelt. Jetzt regt ihr nicht auf, komm, was ist denn schon dabei?
Mhm.
Ja.
Ja.
Und das war mir einfach nur wichtig, nur mal ganz klar zu betonen, du bist keine Männerbäscherin.
Ich vergesse das immer, weil es für mich so selbstverständlich ist. Ja.
Drum, ja.
Aber deswegen ist ja auch das Wort Feminismus, ich war letztens als Podiumsgast bei einer Diskussion über Feminismus dabei, ich habe das Gefühl, wir brauchen einen neuen Begriff.
Ja, absolut.
Der ist so negativ eingefärbt, so negativ, also dass ja Leute auch zu mir, die mich eine Weile schon kennen oder gerade erst kennenlernen, und sagen, du bist Feministin? Und ich denke mir, ja, selbstverständlich, ich bin eine Frau.
Das war ja Wahnsinn,
genau. Es ist so diese Emanze, die so negativ belegt ist und so aggressiv.
Und ich und so gegen, also ich bin nicht gegen, sondern wir müssen einfach nur schauen, dass wir zusammen
Yin und Yang. Und wenn wir miteinander sind, wie du es jetzt beschreibst, da von dir und deinem Mann, mit dem Einkaufen, wenn jeder das beiträgt, was ihm leichter fällt, was er gerne tut, also never ever wäre ich auf die Idee gekommen, dass ich gegen Männer bin. Ich bin nur für Gleichberechtigung und für Gleichstellung. Ich bin aber auch nicht dafür, dass wir Frauen immer männlicher werden sollten und die Männer immer weiblicher. Jeder soll in der Kraft sein, in der er sich fühlt, in der weiblichen oder männlichen,
die Rolle
unabhängig vom biologischen Geschlecht. Ja, genau. Und den, ja, die Rollen müssen...
Also aus der Historie heraus, genauso wie es du eben beschrieben hast, das ist halt, weil es halt das einfach jetzt schon so lang immer so war.
Und deswegen ist es so normal für uns.
Genau, und da empfinde ich schon, dass jetzt da eine Zeit ist, dass wir eine Generation sind, die sagen, okay gut, aber jetzt wird's anders. Das ist ja auch beim Thema Wechseljahre genau so. Also das ist auch noch überhaupt nicht erforscht, weil es bis jetzt
nicht interessant war, nicht nötig war,
weil es hat sich niemand beschwert, weil komm, da müssen wir halt durch, was soll's. Ja. Ja. Pamela, bevor wir uns jetzt komplett verzetteln.
Könnte uns passieren.
Aber es ist so spannend. Du hast ja gesagt, in deinem Buch gibt's natürlich auch diese fünf Strategien, die du mit an die Hand gibst, die erklären wir jetzt nicht alle, sondern die stehen im Buch. Aber nur so ein bisschen als, Impuls.
Ein paar Tipps. Also ich würde Frauen zusammengefasst sagen, sei nachsichtiger mit dir selbst. Du musst nicht perfekt sein, um wertvoll und wichtig zu sein. Hör auf, dich klein zu reden und dich zu verstecken. Steh für dich ein, sag, was du willst und zeig dich. Ja, das sind so ein paar. Das klingt jetzt alles so simpel, man muss natürlich da überall in die Tiefe gehen, aber man sollte es einfach auch üben. Also Potenzialentwicklung und Sichtbarkeit beginnen ja nicht erst vor realem Publikum oder wenn man im Rampenlicht steht, sondern im Alltag. Also beim nächsten Meeting, beim nächsten Vorstellungsgespräch, beim nächsten Einkaufen vielleicht, an der Wursttheke oder an der Backtheke. Und meine Erfahrung ist, wer lernt, sich selbst ernst zu nehmen, der wird auch von anderen ernst genommen. Also beginn bei dir. Das würde ich sagen,
Jetzt muss ich dir noch ein Ding nachfragen. Bedeutet sichtbar zu werden auch laut zu werden unbedingt?
Nein, ich kann auch leise sichtbar sein. Manchmal, jetzt haben sich ja alle zugehört, oder? Jetzt war der Stille, jetzt war der Pause. Manchmal ist die Stille das, was Aufmerksamkeit bringt. Ja, das müssen wir nur uns erlauben und aushalten lernen. Ich muss auch, um gehört zu werden, nicht schreien, sondern vielleicht lauter sprechen oder rufen. Ist ein Unterschied, ob ich schreie, ob es aus dem Bauch kommt oder aus dem Hals. Ja. Nein, und es gibt auch, ich habe da oft Klientinnen, die zu mir kommen und sagen, ja, ich weiß nicht, können Sie mit mir überhaupt arbeiten? Wollen Sie überhaupt? Weil Sie sind ja, ich bin laut, ich bin lebendig. Also man ist eben nicht lebendig, wenn man leiser ist, aber ich bin laut und präsent. Das mag auch nicht jeder. Das polarisiert. Manchmal in meinem Leben hätte ich mir gewünscht, ich wäre ein wenig leiser. Und ich sage dann immer, das hat mit dem überhaupt nichts zu tun. Wir machen sie so sichtbar, wie sie sich mit sich wohlfühlen und wie sie authentisch sind. Weil alles andere funktioniert nach außen eh nicht, weil über kurz oder lang merken die Leute, wenn es gespielt ist.
Und das, glaube ich, ist auch sehr, sehr schwierig, weil das wird ja oft impliziert, na dann musst du halt einmal am pinken Hosenanzug anziehen. Ich sage jetzt irgendwas.
Ich mich nicht wohlfühle.
Oder dann musst du da mal deine Stimme heben. Also wenn man jetzt nicht so laute Stimmen hat, wie wir es haben, oder wenn man nicht gern sich mal anders kleidet oder bunt kleidet, dann ist genau das, was du sagst, dann bin ja ich nicht ich.
Ja.
Und dann, also das kann einfach nichts werden.
Das ist ja der falsche Weg, die falsche Herangehensweise. Das ist ja das, was mich bei manchen Coaches oder Influencern ab, sie sich so nervt, wenn das alles so an der Oberfläche plätschert. Eben, da kriege ich für ein Verhandlungsgespräch dann ein paar Tipps in Bezug auf das, was ich anziehen soll und welche Körperhaltung.
Und Schwierigkeiten sagst, du musst, da bin ich schon raus.
Ja. Ich muss im Innen ansetzen. Alles, was im Innen stimmig ist, kann ich dann nach außen sagen, dann brauche ich diese Anweisungen gar nicht mehr. Ja, also bei mir, das habe ich ja oft das Feedback gekriegt, dass die Leserinnen überrascht waren, wie tiefgründig mein Buch ist. Ich dachte, ui, vielleicht hat das Cover was anderes vermuten lassen oder auch der Titel hätte man das vielleicht anders machen sollen, weil es da auch da perfektioniert.
Never touch a book by its cover, oder? Haben schon in der Rock'n'Roll Picture Show gewusst.
Das sind wirklich Das hat mich wirklich überrascht, dass man dachte, Himmel, wer mich kennt, muss doch wissen, dass das tiefgründig wird. Aber es kennt mich natürlich nicht jeder. Und das war ein sehr häufiges Statement dann. Ich war total geplättet. Ich habe nicht erwartet, dass das so in die Tiefe geht. Ja, es geht absolut in die Tiefe. Nur da kann ich was bewirken.
Sichtbar werden, Potenzial entwickeln und so weiter. Glaube ich, hat auch ganz viel damit zu tun, in welchem Umfeld ich mich umgebe. Also jetzt vielleicht auch beim Thema Wechseljahre, bin ich jetzt in einer Bubble, wo sagt, was, Wechseljahre? Das geht uns doch überhaupt nichts an. Und was wüssten da jetzt damit? Und das Jahrhunderte. Und keiner hat geraunzt und wir raunzen jetzt. Da gibt's doch, ich glaube, es sind 5 Personen, die engsten 5 Personen in deinem
Durchschnitt ergeben vom, ja. Ja, es ist, wie soll ich sagen, wie wichtig das Umfeld ist, hängt davon ab, wie wichtig du es sein lässt. Ja, das ist schon auch eine Entscheidung. Das ist eben auch, da wieder, sind wir wieder beim inneren Tyrannen, etwas, was so unbewusst abläuft. Also eins ist sicher klar, wer dich ständig klein macht oder an dir festhält in deiner alten Version, sage ich mal, ja, der wird dich nicht wachsen lassen. Der wird dich nicht fliegen lassen, sondern der wird dich in den Käfig sperren, sage ich jetzt mal in einem Bild. Also liegt's bei dir, wie viel Macht du wem über dich gibst und zugestehst. Das ist eine Entscheidung, das haben wir in der Hand. Ich erlebe bei meinen Klientinnen oft, wie sich das Umfeld dann mitverändert und manchmal sogar neu formiert, ja, wenn eine Frau beginnt, ihren Weg klarer zu sehen und dann auch zu gehen. Und genau das braucht's Menschen, die dich nicht nur aushalten, sondern die dich in Wahrheit unterstützen, supporten, feiern, ja, hinter dir stehen. Weil vieles davon aber wenig überraschend eben auch wieder unbewusst läuft, ist es wichtiger, tieferes Verständnis dafür zu bekommen, um aktiv aussteigen zu können, ja. Wie das funktioniert, steht in mein innerer Tyrann dann wieder. Aber diese 5 Personen, die kann ich mir ja auch neu suchen, wenn es nicht die sind, die schon da sind und die den Weg mitgehen wollen. Es kann ja auch sein, dass ich jemanden zünde, animiere, inspiriere, motiviere und der dann mitgeht. Das ist natürlich das Nonplusultra, die schönste Variante.
Und es braucht halt auch ein bisschen Mut, aus seinem Schneckenhaus herauszukommen oder seine Fühler neu auszustrecken. Jetzt haben wir eben schon gehört, du bist auf verschiedensten Ebenen unterwegs. Du bist sehr neugierig und offen. Abschließend würde ich dich ganz gern fragen, was war denn zurückblickend deine mutigste Entscheidung?
Also die mutigsten Entscheidungen bei mir waren im Kleinen wie im Großen immer die, bei denen ich einfach über meine Grenzen gegangen bin. So simpel das klingt, ja. Im Tandem aus einem Flugzeug zu springen. Okay. Voll geil, ja. Meine Heimatstadt Salzburg damals zu verlassen, um für 16 Jahre nach Wien und Niederösterreich zu gehen. Wann ich gewusst hätte, dass 16 Jahre wären, wäre ich vermutlich nicht gegangen, muss ich auch sagen. Ich hatte ein Jahr geplant. Haha, ich lache mal laut. Oder eben mein Unternehmen zu gründen damals. Es ging jedenfalls immer darum, nicht zu bleiben, wie oder wo es gerade bequem war. Also ich habe mich mehrfach entschieden, Sicherheit loszulassen, um mich entwickeln zu können. Ob das jetzt beruflich oder privat war. Und Mut hast deswegen für mich handeln, obwohl die Angst mit im Boot sitzt, weil du nicht weißt, was dich erwartet.
Also muss Mut immer unbequem sein?
Mut nicht, aber die Entwicklung ist meistens unbequem, wenn sie eine Weg-von-Motivation ist vor allem, weil wir ja die berühmte, viel zitierte, schon ein bisschen ausgelutschte Komfortzone verlassen müssen. Aber das stimmt halt, das ist halt so. Um uns zu entwickeln, weil im gewohnten Terrain zu bleiben, da brauche ich ja nichts Neues machen.
Voll. Genau. Meine Menomios haben auch Fragen an dich eingeschickt. Okay. Und die, boah, jetzt muss ich auch noch meinen Arm lang nur gesungen haben, Lesebrille. Pass auf, die Manu Reif schreibt mir, ich bin selbstständig als Ernährungscoach tätig. Ich biete meine Kurse auch in Unternehmen an. Ich tue mir bei Verhandlungen oft schwer, meinen Preis zu halten. Ich argumentiere dann viel und lasse mich dann doch manchmal ein wenig runterhandeln. Wie schaffe ich es besser, standhaft zu bleiben?
Also mir fehlt jetzt natürlich die Info, wie hoch der Preis ist, um das einschätzen zu können, ob der einfach wirklich drüber ist oder nicht.
Aber nehmen wir mal an.
Aber nehmen wir mal an, nicht, denn das Problem liegt ja selten am Preis, erfahrungsgemäß, sondern am inneren Preisgefühl. Also, liebe Manu, wenn du selbst unsicher bist, ob dein Angebot diesen Wert hat, dann merken das auch andere und verhandeln natürlich härter. Ja, also was hilft? Mal zu erkennen, du bist damit nicht allein. Ja, also da bist du wirklich welcome to the club.
Haben wir gerade vorher
geredet. Ja, genau, gerade vorher geredet. Viele selbstständige Frauen kämpfen in Verhandlungen, in Wahrheit aber nicht mit dem Preis, mit dem Honorar, sondern mit der Angst vor Ablehnung. Ja, das ist das, was dahinter steht. Und die sitzt tief. Denn weibliche Sozialisation hat uns eben beigebracht, sei gefällig, sei nett, sei unkompliziert, sei kompromissbereit und sei bloß nicht zu emotional. Ja, das haben wir ja alle gelernt. Und wer dann mit einem klaren Preis auftritt, der gilt natürlich schnell als fordernd, als unverschämt oder gar als geldgierig oder zickig. Es ist also kein Wunder, dass viele Frauen sich rechtfertigen, wie du ja auch sagst, und dann sich erklären und immer mehr reden und sie in einen Strudel reinreden oder klein beigeben, sobald dann der leiseste Widerstand auftaucht. Aber wer mit Angst verhandelt, der verkauft sich halt auch unter Wert. Und wer jedes potenzielle Nein unbedingt vermeiden will und jeden Konflikt, der verhandelt auch am eigenen Selbstwert vorbei. Also meine Tipps, du musst dich nicht erklären. Punkt. Ja, kein Mensch hat je eine Preiserhöhung bekommen, weil er besonders nett oder besonders langatmig argumentiert hat. Das kann man sich einfach mal hinter die Ohren schreiben. Sag, was du wert bist und dann halt die Pause, die Stille aus. Schweigen kann mächtiger wirken als jede Argumentation, jede PowerPoint, jeder Pitch. Dann erkenne, ein Nein ist keine Niederlage und es ist einfach ein normaler Teil jeder Verhandlung. Das ist nichts Böses, das ist nicht persönlich gemeint, es ist einfach eine Phase in einem Gespräch. Und wer souverän bleibt, der bleibt da im Spiel. Und die entscheidende Arbeit passiert natürlich vorm Honorargespräch, nicht wenn du da drin bist. Also wenn du deinen eigenen Wert nicht verinnerlicht hast, wird ihn dir auch niemand glauben. Selbstwert ist nichts, das du dir erst verdienen musst. Es ist etwas, das du vertreten darfst, was schon in dir drinnen ist. Und je klarer du praktisch für dich selbst spürst, was du wert bist, desto weniger musst du dich auch erklären. Da schließt sich der Kreis wieder. Aber das sind natürlich nur ein paar Tipps und man müsste viel tiefer ins Thema eintauchen. Aber das gelingt ja beispielsweise mit einem Coach oder auch mit meinem Buch, wie viel bin ich wert, wenn man den dritten Teil auch wirklich engagiert durcharbeitet.
Noraline_.de schreibt, ich bin U50 und ich merke, ich will mehr. Wie gehe ich mit dem inneren Widerstand um, wenn ich beruflich nochmal durchstarten will, aber Angst habe zu scheitern? Haben wir zuerst gerade besprochen. Außerdem frage ich mich, bin ich nicht zu alt dafür?
Zu alt wofür? Ja, um neugierig zu sein, um dich zu entwickeln, um nochmal durchzustarten. Also ich sag da was, liebe Noraline, nichts an dir ist zu alt, um deinen nächsten Schritt zu gehen, außer die Ausrede, du wirst es. Ja, das ist einfach eine Kopfgeschichte. Angst vorm Scheitern ist völlig normal und sie ist ja aber kein Beweis, dass du auch tatsächlich scheitern wirst. Ja. Also im Gegenteil, sie zeigt dir, dass dir etwas wichtig ist. Das ist ein wichtiges, schönes Signal. Also geh nicht dagegen an, sondern nimm sie mit. Sag vielleicht, danke, liebe Angst, dass du mich beschützen willst oder danke, lieber innerer Tyrann, dass du mich ausbremsen willst. Ich weiß das zu schätzen, ich mache das jetzt trotzdem. Ja. Der Widerstand ist oft kein Zeichen von Schwäche, sondern von Wachstum. Also viel Erfolg.
Siske2307 schreibt, meine Situation ist schwer zu erklären. Ich bin eigentlich mit meinem Leben nicht gänzlich unzufrieden. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass da noch mehr geht. Es ist schwer zu beschreiben, weil ich gar nicht genau weiß, was ich will. Nur, dass es so nicht ewig weitergehen soll.
Das klingt für mich nicht nach Unzufriedenheit, sondern nach Aufbruchstimmung. Ja, also liebe Siski, viele Frauen in der Lebensmitte erleben ja genau das. So eine feine Unruhe, die sich nicht in Worte fassen lässt, aber irgendwie sagt, du, da wartet noch was. Ja. Und das ist aus meiner Sicht etwas, was als Anfang reicht. Ja, das ist genug. Du musst nicht sofort wissen, wohin es jetzt geht, aber du solltest anfangen, dich intensiv mit dir selbst auseinanderzusetzen und dich zu fragen, was will ich erleben, was darf mehr werden und was darf weniger werden. Das Mehr beginnt dann oft mit einer klaren Vision oder mit dem Mut, das so wie bisher einfach zu hinterfragen. Also die Ist-Situation mal genau unter die Lupe zu nehmen. Also go for it, wofür auch immer.
Der erste Schritt ist ja meistens der schwerste. Der erste Schritt kann so ausschauen, dass man jetzt vielleicht in den Shownotes schaut, wo deine Bücher, dein Kontakt, wie man mit dir arbeiten kann, steht, wenn man drauf Lust hat. Genau. Gern. Liebe Pamela, ich sage vielen, vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön.
Ich sage auch danke. Das war wirklich ein sehr spannendes Gespräch und ich hoffe, wir führen es jetzt dann offline noch weiter.
Menomeo erscheint immer freitags überall, wo es Podcasts gibt. Die Folgen wechseln sich immer zwischen ExpertInnen-Talks und dem Wechselwirkung-Plausch ab, wo ich mit Frauen aus dem öffentlichen Leben, aber auch aus der Menomeo-Community, also gern auch mit dir, locker und entspannt über die Herausforderungen und Freuden der Wechseljahre spreche. Du möchtest gern mit mir sprechen? Dann melde dich unter daniela@menomeo.at. Außerdem, ihr Lieben, wenn ihr keine Folge verpassen möchtet, dann folgt dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl und aktiviert die Glocke, wenn ihr via Spotify dabei seid. Und was wirklich ganz wichtig ist, ich habe vor kurzem auf Instagram dazu aufgerufen, es hat super funktioniert. Es hilft mir und es hilft dem Thema Wechseljahre noch bekannter und größer zu werden, wenn ihr Meno Mio mit Sternen bewertet. Also macht es bitte jetzt gleich. Mehr Tipps und Wissenswertes gibt es übrigens auch auf Instagram unter menomio_podcast und auch ganz klassisch im Internet unter www.menomio.at, wo du dich übrigens auch zu meinen monatlichen Newsletter anmelden kannst. So, Pamela, ganz fertig sind wir noch nicht. Ich darf auch dich bitten, mir ins Freudenbuch zu schreiben.
Okay, sehr gern.
Daran merke ich, dass ich in den Wechseljahren bin.
Naja, seit ich dich kenne, liebe Daniela, weiß ich ja, dass ich quasi seit dem Eintritt meiner Periode in den Wechseljahren bin. Habe ich ja schon dazugelernt. Aber wenn dann die Menopause kommt, dann werde ich das vermutlich daran erkennen, dass mein Körper mir bislang unbekannte Botschaften sendet und ich aber keine Lust drauf habe, mich dafür zu entschuldigen oder zu rechtfertigen oder mich damit zu verstecken.
Meine größte Herausforderung in den Wechseljahren?
Das wird, wie ich mich kenne, ziemlich sicher sein, zu akzeptieren, dass ich die Veränderung nicht kontrollieren kann und damit umgehen zu lernen, dass ich dem Prozess vertraue, es aushalte, wie sich mein Körper und mein Aussehen verändern werden und dass ich meinen Frieden mit manchen Lebensthemen mache.
Das hätte ich gern früher über die Wechseljahre gewusst.
Glücklicherweise habe ich bei all den tollen Frauen, die während der Wechseljahre mit mir zusammengearbeitet haben, bereits erfahren, dass sie nicht das Ende von allem sind, sondern der Anfang von einer neuen Version von mir und das hat ihnen ein bisschen den Schrecken genommen.
Meine Geheimwaffe in den Wechseljahren?
Abgesehen davon, dass ich spätestens dann alle Folgen deines Podcasts hören werde, wird das hoffentlich mein Humor sein und meine Selbstironie und dass ich ein starkes Nein zu allem sage, was mir dann nicht mehr gut tut.
Glückliche Wechseljahre heißt für mich,
sich selbst zur Priorität zu machen und zwar nicht irgendwann, sondern genau jetzt.
Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bis dahin alles Liebe und vergiss nicht aufs Glücklichsein.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.